wenn man dann Elterngespräche führt und den Eltern sagt, okay, irgendwie, ihr Kind geht jetzt im Sommer in die Schule und kann aber immer noch nicht richtig ausschneiden oder den Stift halten oder noch nicht richtig zur Toilette gehen, auch das gibt's immer wieder. Mhm. Dann sitzen Eltern völlig entgeistert dort und sagen, was? Warum übt ihr das nicht mit denen? Warum übt ihr nicht ausschneiden? Warum übt ihr nicht malen? Warum übt ihr nicht?
Es war einmal eine Lehrerin. Podcast über wahre Geschichten aus dem Schulalltag, ein reformbedürftiges Schulsystem und einen Blick hinter die Kulissen. Hallöchen zusammen, es ist Freitag und zwar nicht irgendein Freitag, sondern ein Freitag in den Ferien. Zumindest für die meisten Bundesländer, Bayern und Baden-Württemberg müssen noch eine Woche durchhalten, aber alle anderen Bundesländer sind in den wohlverdienten Sommerferien und ja, vielleicht seid ihr schon wieder ein bisschen mit dem Kopf bei der Schule und hört heute meinen Podcast, darüber freue ich mich natürlich sehr. Ich werde jetzt auch schon mal ankündigen, dass diese Folge, Folge 20 wohlgemerkt, die vorerst letzte Folge vor der Sommerpause ist, weil auch ich mir eine kleine Pause gönnen werde, ein bisschen Kraft tanken. Das ist für alle wichtig, nicht nur für Lehrkräfte, sondern ja für jeden Einzelnen, der hart arbeitet und sich das einfach auch mal verdient hat. Genau. Ich werde mich jetzt in der Einleitung hier auch bewusst kurz halten, weil ich heute vor der Sommerpause wieder einen Gast eingeladen habe und wir sprechen über ein Thema, das mir schon sehr lange ja ein kleines Anliegen war, weil ich finde, in dieser ganzen Diskussion um das Bildungssystem und so weiter geht es in erster Linie immer um Schule und vor allem auch in meinem Podcast. Ich meine, klar, ich war ehemalige Lehrer oder bin ehemalige Lehrerin und so weiter, aber nichtsdestotrotz gibt es eine Institution, die eigentlich genauso wichtig ist wie die Schulen oder wie die Grundschulen. Und zwar ist das die Kita. Ich finde aber, dass die Kita häufig in dieser ganzen Diskussion zu kurz kommt. Und man spricht immer darüber, dass Lehrkräfte so belastet sind, aber wie es eigentlich den Erziehern und Erzieherinnen geht, die ja irgendwo auch an der Basis arbeiten und ähnliche Herausforderungen haben wie wir Lehrkräfte, darüber wird meiner Meinung nach viel zu wenig gesprochen. Ich spreche heute mit Tina. Tina ist nicht nur seit knapp, wir haben das im Rahmen dieser Podcast-Folge mal überlegt, das müssten ungefähr 17 Jahre sein. Also Tina ist nicht seit nur knapp 17 Jahren eine meiner besten Freundinnen, sondern sie ist auch eine Erzieherin mit langjähriger Berufserfahrung und war jetzt knapp 2 Jahre in Elternzeit, ist frisch zurück und wir haben uns seitdem immer mal wieder über das Thema Kita und Schule unterhalten und Tina sagt klipp und klar, dass es viele Dinge gibt, die sich alleine in den letzten 2 Jahren sehr stark verändert haben und dass sie den Kita-Alltag jetzt nach ihrer Rückkehr teilweise gar nicht mehr richtig wiedererkennt. Und wir werden uns jetzt in den nächsten knapp 30 Minuten mal ein wenig über Kita und Grundschule unterhalten. Also zum Beispiel, welchen Herausforderungen stehen Kita und Grundschule jeweils gegenüber? Gibt es möglicherweise Überschneidungen? Gibt es Vorurteile, die die jeweilige Institution vielleicht über die andere hat? Welche Wünsche bestehen vielleicht gegenseitig? Und ja, ich glaube, es wird ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich höre jetzt hier auch auf, rumzulabern und würde sagen, wir gehen rein.
Hi Tina, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und heute mit mir über dieses Thema sprichst. Magst du dich vielleicht an dieser Stelle einmal selbst vorstellen?
Hi Jana, ich freue mich mega, dass ich heute Gast bei dir sein darf. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, vielleicht hört man das. Ich hoffe, ich verhaspel mich nicht zu oft. Genau, ich heiße Tina, ich bin 37 Jahre alt und seit 2010 Erzieherin. Ich habe lange im Brennpunkt als Gruppenleitung gearbeitet, bis zu meiner ersten Schwangerschaft und bin dann danach wieder eingestiegen in eine Einrichtung, die, ich würde mal jetzt sagen, gut situierte Familien beherbergen. Und dort bin ich auch nach meiner zweiten Schwangerschaft wieder als Gruppenleitung eingestiegen. Genau, seitdem bin ich dort.
Ja, stark. Also du bist ja quasi im Januar diesen Jahres wieder eingestiegen, richtig?
Mhm.
Und wir haben uns seit Januar
immer mal wieder so ein bisschen ausgetauscht, weil du mir dann auch erzählt hast, dass du an manchen Stellen meinen Ausstieg jetzt doch ein bisschen besser nachvollziehen kannst, als das vielleicht damals der Fall war. Weil sich doch seitdem einiges geändert hat. Und das beobachtest du auch in der Kita. Kannst du da, woran machst du das fest? Kannst du da vielleicht so 2, 3 Punkte nennen, wo du sagst, boah, das hat sich auf jeden Fall, seitdem ich vor 2 Jahren raus war, geändert?
Ja, tatsächlich muss ich wirklich sagen, jetzt nach meinem Wiedereinstieg kann ich den Ausstieg deutlich besser nachvollziehen. Ich war jetzt nach 2 Jahren Wiederkommen doch etwas geschockt, was so die Situation in der Einrichtung angeht. Also allein was Eltern angeht oder auch Kinder angeht. Ich finde enorm, wie sich die Verhaltensweisen der Kinder im Alltag verändert haben. Mhm. Also sei es Akzeptanz gegenüber mal einem Nein, sei es was Frustrationstoleranz angeht. Kompromissbereitschaft der Kinder ist ein Riesenthema. Dann Zusammenarbeit mit den Eltern. Also vor 2 Jahren bin ich irgendwie gegangen und hatte so eine heile Weltgruppe. Und die Eltern haben super mitgearbeitet. Die Kinder waren alle lieb und nett. Auch wenn das jetzt so nach Bullabü klingt. Aber vor 2 Jahren hatte ich irgendwie das Gefühl, es war Bullabü. Und jetzt bin ich wiedergekommen und stoße doch tatsächlich auf Kinder mit enorm herausfordernden Verhaltensweisen, die ich teilweise noch nicht mal aus dem Brennpunkt kenne. Und ich habe lange Brennpunkterfahrung. Und ich stoße auf Eltern, die einfach schwer oder mit denen es einfach schwierig ist, zusammenzuarbeiten. Also die nicht gerne mit einem zusammenarbeiten, die einem immer wieder so Stöcke zwischen den Beinen werfen, die die Schuld an der Kita suchen und auch die Schuld mal von sich abwälzen. Und das frustriert mich so ein bisschen, weil ich die Zusammenarbeit mit Eltern so nicht, bis jetzt nicht kennengelernt habe. Ja, ich glaube, das sind so die beiden Punkte, die mich am meisten schockiert haben.
Ja, ich kenne das total aus der Grundschule. Also ich kann das genau so unterschreiben. Und ich habe das Gefühl, das war früher anders. Also ja, es hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall wahnsinnig geändert. Zumindest auch das Thema Erziehung und auch Verhaltensweisen der Kinder oder dass Kinder, ja, gerade wenn sie in die Schule zum Beispiel kommen, auch gar nicht mehr so die Fähigkeiten mitbringen, die man so erwartet. Das, ja, ich finde, das hat sich einfach wirklich massiv geändert. Wie ist die Personalsituation bei euch, Anna? In der Kita?
Personalsituation, würde ich sagen, ist bei uns jetzt ganz gut. Da kann ich mich jetzt an sich nicht beschweren. Klar, es findet immer wieder Personalwechsel statt durch Schwangerschaften oder längere Krankheitsphasen. Aber da würde ich jetzt sagen, ist das in Ordnung? Ja, doch. Also meine Kita ist da gut aufgestellt.
Okay, gut. Ich glaube, wir könnten uns jetzt hier wahrscheinlich eine halbe Stunde kreuz und quer irgendwie über die Sache unterhalten. Aber das soll jetzt für die Zuhörer hier innen hier auch vielleicht ein bisschen strukturiert ablaufen. Deswegen habe ich mir was überlegt. Und zwar würden wir jetzt einfach mal 4 Thesen nehmen und die einzelnen Thesen einfach mal durchsprechen.
Ja.
Sollen wir das machen?
Das klingt doch gut.
Okay, pass auf. Die erste These, die ich jetzt mal in den Raum werfe, wäre, Eltern geben immer mehr Erziehungsaufgaben ab.
Ja, das würde ich zu 1000% unterstreichen. Also, ich sag mal, dadurch, dass Kinder ja immer länger in Einrichtungen oder Institutionen bleiben, sei es jetzt Kita oder Schule, was natürlich auch nachvollziehbar ist, Eltern müssen arbeiten. Ich bin auch so eine Mutti, die ihre Kinder jetzt in die Übermittagsbetreuung geben wird und die Kleine ist auch 45 Stunden in der Kita, nicht komplett voll, aber klar, man muss arbeiten, der Rubel muss rollen, man möchte seinen Lebensstandard beibehalten, das kann ich gut verstehen, aber ich glaube, dass Eltern haben sich bewusst für Kinder entschieden und ich glaube, man muss immer ein bisschen den Spagat zwischen Beruf und Kinder schaffen und ich glaube, dass viele Eltern sich denken, ich bin viel beschäftigt mit Arbeiten und mit meinem kompletten Alltag, also gehen meine Kinder in die Kita, genauso wie in die Schule und da müssen die schneiden, Stifthaltung, Popo abputzen, also quasi, ich nenne es jetzt mal jeden Furz und Feuerstein, müssen die jetzt irgendwie in der Kita lernen und wenn man dann Elterngespräche führt und den Eltern sagt, okay, irgendwie, ihr Kind geht jetzt im Sommer in die Schule und kann aber immer noch nicht richtig ausschneiden oder den Stift halten oder noch nicht richtig zur Toilette gehen, auch das gibt's immer wieder, dann sitzen Eltern völlig entgeistert dort und sagen, was? Warum übt ihr das nicht mit denen? Warum übt ihr nicht ausschneiden? Warum übt ihr nicht malen? Warum übt ihr nicht Pipi machen auf der Toilette? Ja. Und dann sag ich, ja, weil ich auch noch 24 andere Kinder in der Gruppe habe und mich nicht nonstop nur darum kümmern kann, dass der kleine Fritz, den ich ihn jetzt mal, seine Schere richtig hält. Das ist auch Elternaufgabe. Also auch Eltern können sich durchaus hinsetzen und mal ein Angebot machen mit Schneiden oder mal was malen oder mal irgendwie lernen, sich die Schuhe zuzubinden oder. Aber solche Sachen werden komplett an Institutionen abgegeben.
Ja, also das zieht sich komplett in die Schule rein. Wie viele Kinder wir da auch mittlerweile sitzen haben, die halt einfach, ja, wir fangen bei den kleinsten Dingen an. Wie halte ich einen Stift? Wie bleibe ich auf dem Stuhl sitzen? Wie schneide ich einen Kreis aus? Das zieht sich auf jeden Fall komplett durch. Ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Mir fällt das immer so schwer, weil, also ich finde das gerade total toll, dass du das sagst, weil du ja selber Mama bist und du kannst dich halt besser als ich, glaube ich, in diese Situation hineinversetzen. Weil ich glaube, man hat manchmal einfach natürlich auch hohe Ansprüche und sagt, ja, das muss alles irgendwie zu Hause passieren, aber wenn man sich mal so die Realität der Familien heute anguckt, wie teuer alles geworden ist und was für Aufgaben Familien so generell stemmen müssen heutzutage, ich finde, einem fällt das immer so schwer, da irgendwie so ein bisschen so die Waage zu halten. Was kann man jetzt von Eltern verlangen? Aber du hast vollkommen recht, wenn du sagst, man hat sich dazu entschieden, Kinder in die Welt zu setzen und da muss man einfach auch dafür sorgen, dass gewisse Dinge passieren. Und ich finde, was jetzt gerade so ein Thema ist, vielleicht kannst du da auch noch mit einsteigen, Thema bedürfnisorientierte Erziehung. Weil man sagt immer so, ja, Eltern kümmern sich drum, aber ich habe so das Gefühl, dass gerade auch diese vor allem falsch verstandene bedürfnisorientierte Erziehung, das kann man, glaube ich, sagen, dass die uns auch echt Probleme macht aktuell.
Also bedürfnisorientierte Erziehung ist ein Riesenthema geworden. Das ist zum Beispiel auch etwas, was sich geändert hat in den letzten 2 Jahren. Ich finde, dass das massiv zugenommen hat, dass Eltern quasi ihren Erziehungsstil nur noch nach den Bedürfnissen der Kinder ausrichten. Wobei Eltern häufig auch verwechseln zwischen Bedürfnissen und Wünsche der Kinder. Das ist mir mal aufgefallen. Ich glaube, das überlasse ich jede Familie selber, welchen Erziehungsstil sie haben. Ich habe definitiv nicht den bedürfnisorientierten Erziehungsstil, weil ich glaube, dass das Kinder nicht gut tut. Ich sehe es ganz häufig, also ich sag mal, die Kinder bei mir in der Einrichtung, die verhaltensauffällig sind, das passiert meistens häufig, dass sie ihre Ausflipper bekommen, weil sie einfach nicht mit einem Nein umgehen können. Also ich glaube, das Wort, was die meisten Kinder mittlerweile triggert, ist das Wort Nein, weil sie dieses Wort nicht mehr kennen. Weil zu Hause die Kinder alles entscheiden dürfen, wirklich alles. Was ziehe ich an? Was esse ich heute? Was nehme ich mit zur Kita? Oh, du möchtest Nutella-Toast? Klar kriegst du Nutella-Toast mit. Und warum? Weil Eltern keine Lust mehr haben, sich mit ihren Kindern zu streiten, sich damit auseinanderzusetzen, mit irgendwelchen Wutausbrüchen. Oder weil Eltern auch total gerne neuerdings der beste Freund der Kinder sein möchten. Ich finde, das wird ja auch häufig suggeriert, dass Eltern jetzt plötzlich Freunde der Kinder sein möchten. Aber Eltern sind Eltern und die Eltern geben die Richtlinien in der Erziehung vor und im Leben der Kinder. Und wenn Eltern nicht in der Lage sind zu suggerieren, was ist richtig und was ist falsch in meinem Verhalten, wie sollen Kinder das dann lernen? Also wenn Kinder alles entscheiden dürfen und jedes Bedürfnis befriedigt wird und dann gehen Kinder in eine Institution, wo Kita oder auch ganz extrem Schule, wo sie sich an Regeln halten müssen, wo sie ihre Bedürfnisse anstellen müssen, wo sie Kompromisse eingehen müssen, dann wird es enorm schwer für Kinder, weil sie das von zu Hause nicht kennen. Und dann führt das zu Wutausbrüchen, zu Handgreiflichkeiten. Also wir haben Kinder, die sind übergriffig, die spucken, die beißen, die treten. Und das zieht sich in den Schulen sofort. Und wir reden hier nicht nur von einem Kind, sondern von mehreren. Und ich rede hier nicht vom Brennpunkt, sondern von einer ganz normalen Einrichtung. Und ich glaube, das ist ganz schwierig. Und ich glaube, viele Eltern wissen nicht, was sie mit dieser bedürfnisorientierten Erziehung, ich meine, jeder definiert es anders. Ich glaube, viele wissen nicht, was sie ihren Kindern damit antun. Denn spätestens, wenn es in ein System geht, wo man sich an Regeln und Strukturen halten muss, müssen Kinder gelernt haben, wie sie auch mal zurückstecken.
Ja, der Gedanke ist mir gerade, als du geredet hast, genauso gekommen, dass ich gedacht habe, wenn die Kinder in die Schule kommen. Weil ich sag mal, Kita, ich meine, das weißt du besser als ich, aber in der Kita ist alles einfach noch ein bisschen freier. Und die Kinder können meistens auch noch frei spielen und selbst entscheiden. Und sobald sie in die Institution Schule kommen, wird es einfach super schwierig, weil da einfach gewisse Strukturen und Regeln herrschen. Ob das jetzt so gut ist oder nicht, das sei dahingestellt. Wir reden über das Bildungssystem, dass das Bildungssystem sich mehr an die Kinder anpassen muss und an die Bedürfnisse. Da sind wir noch weit von entfernt. Und deswegen ist es einfach der Fall, die Kinder kommen in die Schule und sie sind mit dem, was dort passiert, wahnsinnig überfordert. Und dann steht man da als Lehrkraft, das kann ich jetzt so aus meiner Sicht sagen, ich bin alleine. Ich habe diese Kinder, ich kann nicht jedes Bedürfnis einzeln begleiten. Ich kann nicht jede Emotion bis zum Ende, ne? Also wir reden jetzt hier die ganze Zeit davon, dass bedürfnisorientierte Erziehung nicht unbedingt gut ist. Ich glaube, man muss wirklich sagen, die falsch verstandene. Also wenn die Kinder jeden Pups erfüllt bekommen, sei es das Duplo an der Supermarktkasse oder dass sie jetzt gerade, ich weiß nicht, barfuß draußen rumlaufen wollen, wenn es minus 5 Grad sind und man sagt, ja komm, dann mach das.
Das meine ich, der Unterschied zwischen was ist der Wunsch und was ist das Bedürfnis des Kindes, ja. Der Unterschied wird leider häufig von den Eltern falsch verstanden.
Ja, und ich glaube, das passiert ganz massiv und dann wird aber irgendwie von uns erwartet, sowohl von Kita als auch von Schule, dass wir das alles irgendwie wieder aufarbeiten, obwohl ja eigentlich die Aufgaben ganz woanders liegen.
Ja.
Würde ich jetzt so sagen.
Und dann hat man Eltern, die leider nicht gerne mitarbeiten und das natürlich auch nicht gerne hören, wenn man sagt, hier, ihr Kind, ne, ist heute wieder irgendwie handgreiflich geworden, hat die Erzieherin geschlagen oder die Lehrerin. Ich meine, in Schulen kommt es ja auch.
Ja.
Warum soll sich das auch ändern? Also ich sage mal, wenn Kinder in der Kita so ein Verhalten aufzeigen, Eltern nicht wirklich mitarbeiten und die Erfahrung habe ich gemacht, weil sie gerne den Erziehern dann die Schuld daran geben oder natürlich, klar, wer fängt schon gerne bei sich selber an, ne? Ja. Das zieht sich dann in den Schulen durch. Warum sollen Kinder sich plötzlich um 180 Grad drehen, ne? Das ist schon...
Auf jeden Fall, total. Ganz, ganz schwieriges Thema. Ich finde es auch immer schwierig, den Eltern immer so den schwarzen Peter zuzuschieben. Aber man hört es einfach immer öfter, dass so viele Erzieher und Lehrer einfach an der Zusammenarbeit mit den Eltern verzweifeln heutzutage. Und das war meiner Meinung nach früher anders. Ich habe früher das eher so wahrgenommen, dass Eltern Erziehungspartner sind. Und jetzt habe ich das echt ganz oft, dass ich dachte, man arbeitet komplett gegeneinander. Und man macht sich irgendwie Vorwürfe und dann ist es irgendwann so festgefahren, dass man an keiner Stelle irgendwie weiterkommt.
Ja, das ist in der Einrichtung mittlerweile. Und das ist auch das eine der Sachen, wo ich so schockiert war, auch nach 2 Jahren. Also es klingt nur nach wenig Zeit, 2 Jahre raus zu sein, aber nach 2 Jahren bin ich wiedergekommen und habe da auch wirklich an Elternarbeit festgestellt, dass Eltern die Verantwortung komplett auch abgeben. Ne? Also wenn man dann sagt, hier, ne, heute hat das Kind XY, hat heute einen Ausflipper gehabt und hat getreten und gehauen. Und dann sagen Eltern, ja gut, aber sie sind ja dafür verantwortlich, dass Regeln eingehalten werden. Ne? Oder ja. Wenn ein Kind mit einer Schere auf jemand anderen losgeht, dann heißt es ja, aber da müssen Sie erklären, wie der Umgang mit einer Schere richtig funktioniert. Nee, das muss ich nicht erklären. Also das ist selbstverständlich, dass für mich ein Kind nicht mit einer Schere auf ein anderes Kind losgeht. Das sind Dinge, das sind Basics, die lehre ich zu Hause. Das macht mein Sohn auch nicht. Aber die Eltern, ich glaube, sind viel bei sich, geben gerne die Verantwortung ab. Aus Gründen wie auch immer, das möchte ich nicht beurteilen. Ne?
Vielleicht keine aus Zeitgründen. Man ist natürlich auch, wenn man Vollzeit arbeitet als Elternteil, irgendwann auch einfach fertig mit den Nerven. Aber nichtsdestotrotz hat man einfach diese Verantwortung. Und das kann einfach nicht an Schule und Kita abgegeben werden.
Und man hat als Eltern auch natürlich ein schlechtes Gewissen. Ne? Das kann ich als von mir selber auch behaupten. Also natürlich wissen Eltern, dass es nicht toll ist, sein Kind nonstop in die Betreuung zu geben und fremd zu betreuen. Das weiß ich auch selber. Und wenn dann natürlich irgendwie noch was Negatives kommt, dann ist man schnell im Modus zu sagen, okay, ich habe ein schlechtes, also es ist nicht meine Schuld. Ich habe eh schon ein schlechtes Gewissen, weil ich mein Kind nicht zu Hause habe, so wie ich mir es gerne wünsche. Und dann kommt jetzt auch noch was Negatives. Und dann ist hier häufig der Selbstschutz zu sagen, die anderen sind schuld. Das kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube, so eine gewisse Realitätsnähe würde allen vielleicht mal ganz gut tun. Also
einfach so ein bisschen, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ein bisschen mehr Blick auf die Realität wird allen wieder ein bisschen gut tun. Und nicht immer direkt auch dieses Vorurteil, aber das könnte jetzt vielleicht mal so der Übergang zur nächsten These werden. Pädagogische Berufe, also sowohl Erzieher als auch Lehrer, erfahren zu wenig Anerkennung.
Also ich glaube, was heißt Anerkennung? Also ich glaube, die Eltern nehmen unsere Berufe sowieso als selbstverständlich oder generell die Gesellschaft nimmt unsere Berufe als selbstverständlich. Lehrerjob, ich meine, das weißt du selber, ist ja sowieso sehr durch Vorurteile behaftet. Und ich sag mal, der Erzieherjob ist ähnlich durch Vorurteile behaftet. Wir spielen nur, wir trinken Kaffee, wir kümmern uns um nichts. Und was Positives kommt sowieso nicht mehr. Wenn dann, wie ich ja gerade schon gesagt habe, dann springen die Eltern auf negative Dinge an und dann hagelt es auch gerne Beschwerden bei den Vorgesetzten. Ne? Wenn Eltern das hören, was sie nicht hören möchten, dann rennen sie gerne und beschweren sich. Das heißt Anerkennung gibt's da irgendwie sowieso selten. Also, ja, egal in welcher Richtung.
Ja.
Ich kann mich nicht über meine Bezahlung beschweren. Das möchte ich tatsächlich jetzt mal einmal hier auch so sagen. Ich, vielleicht meucheln mich jetzt viele Erzieher. Aber ich finde, das ist in Ordnung. Da hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen was getan. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich wünschenswert, einfach ein bisschen mehr Anerkennung zu bekommen. Auch vielleicht wie der Lehrberuf. Weil wir legen irgendwie den Grundstein in der Einrichtung. Und das nimmt aber keiner so wahr. Und bei uns werden diese Basics gelegt, die alle erwarten. Und dann geht's in die Schule. Und dann heißt es ganz oft auch gerne von der Schule, warum können die noch nicht sich selber den Hintern abputzen? Warum können die nicht die Dose öffnen? Mhm. Warum können die nicht dies? Warum können die nicht das? Ja, weil ich nicht die Mutter bin, sondern ich bin nur die Kita und nicht die Mutter.
Ja, da muss ich, glaube ich, mir auch so ein bisschen an meine eigene Nase fassen, weil man schon häufiger tatsächlich, glaube ich, mal im Lehrerzimmer den Spruch halt fallen lassen, was machen die denn eigentlich in der Kita? Also ganz im Ernst, ne? Die Kinder kommen hier hin, die waren schon 3 Jahre, 4 Jahre in der Kita und die können immer noch keine Schere halten. Aber deswegen finde ich es gerade so spannend, mich mit dir zu unterhalten, einfach mal so den Blick aus der Erzieherperspektive, weil ich finde, also ich weiß noch den Moment, da hast du mir irgendwann mal erzählt, das war aber noch vor deiner Elternzeit, da hast du gesagt, du musst noch Entwicklungsbögen ausfüllen. Okay. Und dann habe ich gesagt, hä? Was für Entwicklungsbögen? Und dann hast du gesagt, ja klar, das sind so Bögen, da müssen wir halt gucken, was können die Kinder? Und das kenne ich halt von Elternsprechtagen. Und dann hast du gesagt, ja, die haben wir ja auch. Und das war mir einfach gar nicht so bewusst, dass doch viele Aufgaben bei den Erziehern mittlerweile auch ähnlich wie bei Lehrern on top gekommen sind, die ihr auch zusätzlich erfüllen müsst, die dann einfach so erwartet werden. Aber ja, so ein bisschen wie bei uns auch, da fehlt dann einfach die Anerkennung für, weil von außen immer kommt, ja, die spielen den ganzen Tag, was machen die denn in der Schule, die haben ja mittags alle frei. Aber was da so im Hintergrund läuft, das kriegt man eigentlich in der Gesellschaft super selten mit.
Ja, das stimmt. Also Bürokram, nenne ich es jetzt mal, ist enorm dazugekommen. Ne? Mhm. Also durch die ganzen gesetzlichen Vorgaben, du musst für jedes Kind einen Entwicklungsbogen ausfüllen, auch also einmal zur Gesamtentwicklung, dann zur Sprachentwicklung. Dann musst du mit allen Eltern Elterngespräche führen. Dann gibt's ja die schönen Portfolio-Ordner, die kennen bestimmt viele, die auch für jedes Kind und die Normalbesetzung in der Ü3-Gruppe, da sprechen wir von 25 Kindern. Das heißt, du musst für jedes Kind irgendwie auch noch die Portfolio-Ordner anlegen. Am besten alles in deiner Vorbereitungszeit, die im besten Fall einmal in der Woche stattfinden soll, mhm, aber so gut wie nie stattfindet, weil Personal ausfällt, weil Kollegen, mhm, krank sind, weil Urlaub ist oder. Und da geht's dann schon los, ne? Mit solchen Geschichten. Mhm. Mhm.
Deckt sich 1:1 mit der Schule. Also vor allem auch Thema Personalmangel, finde ich. Man muss das halt immer alles irgendwie auffangen. Und dann gehen eben solche Sachen, die man in so einer Zeit dann eigentlich erledigen könnte, für andere Dinge halt einfach drauf. Und ja, dadurch steigt natürlich auch die Belastung für alle Kollegen und Kolleginnen. Das zieht sich dann scheinbar echt durch Kita und Schule gleichermaßen durch. Krass.
Also ich finde, dass Kita und Schule sich relativ ähnlich sind in vielen Dingen. Mhm. Bei uns, ich sag's immer so, bei uns geht's irgendwie los und es zieht sich durch bis in die Schule. Also deswegen, also wenn ich manchmal gucke, welche Kinder ich in die Schule entlasse, dann denke ich mir, wow, Respekt an alle Grundschullehrer. Die sind wirklich alleine mit einer ganzen Klasse. Das, was wir manchmal, also ich nenne es mal so, manchmal gibt es Tage bei uns, da sind wir den ganzen Tag nur damit beschäftigt, irgendwelche Baustellen abzuarbeiten, mhm, irgendwelche Brände zu löschen, beschäftigen uns mit 1, 2 Kindern und gucken, dass wir irgendwie über den Tag kommen. Und das machen wir aber dann zu zweit oder zu dritt in einer Gruppe. Und die anderen laufen mit. Aber wenn du dann in die Schule gehst und eine Lehrerin ist alleine und du hast dann noch, keine Ahnung, wie viele Kinder, ja, sind in so einer Klasse?
Ich glaube, der Schnitt in Deutschland liegt bei 24, okay, aber mag ich jetzt auch nicht genau. Also ich sag mal, ich hatte bisher nie weniger als 24 Kinder in meiner Klasse.
Ja, dann hast du da noch vielleicht 23 andere Peoples rumrennen und du bist komplett alleine und einer schmeißt mit Stühlen und schmeißt Sachen gegens Fenster und du musst es irgendwie alleine handeln und dann gleichzeitig noch deinen Stoff durcharbeiten. Ja. Also Respekt auch an dieser Stelle an alle Grundschullehrer. Ich habe das früher auch tatsächlich oft belächelt, bis wir uns so intensiv ausgetauscht haben, wie wir es jetzt machen. Und muss auch sagen, jetzt nach diesen 2 Jahren, nach dem Wiedereinstieg, wie sich das verändert hat, finde ich krass. Also ich finde es enorm, wie sich die Kinder in ihrem Gesamtverhalten verändert haben. Mhm. Und wenn sich das dann in die Schulen durchzieht, und ich finde, das bei uns wird der Grundstein gelegt, in die Schulen geht's weiter. Die Lehrer haben irgendwie Erwartungen an die Erzieher, ja, und die Erzieher stehen da und müssen irgendwie gucken, dass sie mit allem klarkommen. Die Lehrer sagen, warum kann das Kind noch nicht schneiden? Die Mütter sagen, warum kann das Kind noch nicht schneiden? Und wir sagen, ja, weil wir den ganzen Tag irgendwie auch mit 1000 anderen Dingen beschäftigt sind und es ja auch in einer Gruppe vielleicht auch noch 6, 7, 8 Kinder gibt, die auch noch gewickelt werden müssen, weil ja auch viele Kinder immer noch nicht auf die Toilette gehen können, wenn sie in die Schule kommen, in die Kita kommen. Das ist ja auch so ein Thema.
In der Schule wird das auch immer mehr.
Ja, und das frisst natürlich auch Zeit. Und dann gehen so Sachen wie Bildungsangebote kippen dann auch gerne nach hinten über. Und dementsprechend ist es auch wichtig, Eltern in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, so, du kannst dich auch hinsetzen und schneiden lernen.
Da passt jetzt auf jeden Fall die nächste These zu, aber ich würde die, glaube ich, vielleicht ein bisschen ändern. Also die These wäre, der Übergang von der Kita zur Grundschule funktioniert gut. Ich würde es vielleicht ein bisschen ändern, weil wir jetzt gerade hier zusammensitzen. Was müsste gegeben sein oder gibt es das vielleicht schon, dass dieser Übergang von der Kita zur Grundschule für die Kinder einfacher wird? Also vielleicht, was würdet ihr euch von der Schule wünschen und was würden wir uns vielleicht mehr von der Kita wünschen?
Boah, gute Frage. Ich glaube, weniger Erwartungshaltung vielleicht von den Schulen. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, irgendwie sitzt man immer so dazwischen, zwischen Erwartungshaltung der Schulen und Erwartungshaltung der Eltern. Das macht natürlich auch Druck in irgendeiner Weise. Ansonsten habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, auch bei meinem Sohn jetzt selber, dass die Zusammenarbeit von Kita und Schule eigentlich gut läuft und man in einem guten Austausch ist. Das finde ich wichtig. Also ich glaube, der Kernpunkt ist Austausch zwischen Kita und Schule, auch vertrauensvolle Austausche, wo man sagen kann, hier, bei dem ist es vielleicht ein bisschen schwierig oder guckt vielleicht da nochmal genauer hin oder schaut, dass er vielleicht eher weiter vorne sitzt und nicht irgendwie ganz hinten in der letzten Reihe. Ich glaube, das ist wichtig. Und dass Eltern da aber auch also zustimmen, dass man diesen Austausch hat, weil es gibt auch Eltern, die möchten das nicht. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Mhm. Was natürlich auch wieder schade ist, weil man dem Kind dann irgendwie die Chance nimmt, noch mehr in der Schule gesehen zu werden.
Ja, total. Also es gibt auch Lehrer, die sagen, ich möchte das gar nicht wissen. Also ich nehme die Klasse als quasi Tabula Rasa und ich möchte vorher gar nicht wissen, ob da irgendwelche Besonderheiten sind. Ich möchte die Kinder erstmal kennenlernen und mir mein eigenes Bild machen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch viele Lehrkräfte, und da zähle ich mich zum Beispiel auch zu, oder als ehemalige Lehrkraft, der es schon immer wichtig war, dass ich halt wusste, was da auf mich zukommt und dass ich mich perfekt vorbereiten konnte. Und da hast du schon recht, Thema Datenschutz ist halt einfach auch ein Riesenthema. Ne? Was dürfen Erzieher und Lehrkräfte überhaupt so loswerden und über was darf man sich überhaupt offen unterhalten? Finde ich halt auch echt schwierig manchmal, dass man da ja auch im Austausch aufpassen muss, was man so sagt. Ja, aber ich muss sagen, ich habe den Eindruck auch, also an den beiden Schulen, wo ich bisher war, gab es immer ganz tolle Programme, da haben die sich gegenseitig besucht. Die Kita-Kinder sind in die Schule gekommen, es gab Paten, wo die Viertklässler sich dann am Anfang um die Erstklässler gekümmert haben und die in den Pausen mit an die Hand genommen haben und so weiter. Also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich von Schule zu Schule unterschiedlich, ob es klappt oder nicht. Mhm. Aber ich habe da bisher auch nur positive Erfahrungen eigentlich gemacht. Ja, wir haben uns jetzt schon über einige Dinge ausgetauscht und ich finde es gerade wirklich super spannend, diese beiden Perspektiven, sowohl Kita als auch Schule, mal komplett zu durchleuchten. Wenn ich so auf die Zeit gucke, sind wir jetzt auch fast am Ende der Podcast-Folge. Ich würde dir jetzt die Chance geben, du hast jetzt hier die einmalige Gelegenheit. Wenn du jetzt aus Erzieherinnensicht eine Bitte an Grundschullehrkräfte richten könntest, welche wäre das?
Ui, da muss ich kurz drüber nachdenken. ich glaube zum einen, was ich gerade schon mal gesagt habe, vielleicht ein bisschen die Erwartungshaltung runterschrauben, weil wie gesagt, wir immer irgendwie zwischen Eltern und Schulen stehen und jeder hat Erwartungen an einem und jeder möchte, dass die Kita alles richtet, einmal für die Eltern, alles richtet, was die Eltern irgendwie nicht gebacken bekommen und für die Schulen schon mal alles richtet, damit sie da nicht mehr ansetzen müssen. Und ich finde es einfach schön, wenn die zukünftigen Lehrkräfte oder irgendwie einer aus der Grundschule es wirklich schafft, auch mal in die Kitas zu kommen, sich die Kinder vor Ort anzugucken, sich ein Bild davon machen, mit den Erziehern in ein Gespräch, in einen Austausch gehen, um einfach auch nochmal zu sehen, was wir vor Ort machen, wie sind die Kinder eigentlich wirklich. Das machen total viele Schulen auch schon, das weiß ich und das finde ich klasse. Und da würde ich Schulen weiterhin drin bestärken, das beizubehalten.
Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt noch aktiv in Schule tätig wäre, würde ich mir das jetzt hier mitnehmen, zu sagen, die Kita kann auch nicht alles retten. Man hat, glaube ich, die Erwartungshaltung als Schule, dass man immer sagt, das muss da in Kita passieren, die müssen das alles irgendwie auffangen. Aber wahrscheinlich, wenn ich dann weiterdenke, hat auch die weiterführende Schule ähnliche Erwartungen.
Ja, ich glaube auch.
Die Grundschule.
Das zieht sich so durch. Ja,
dass die wahrscheinlich auch sagen, was machen die denn in der Grundschule? Haben die da keine Zeit für? Nee, haben wir nicht. Punkt. Ist einfach so, haben wir nicht.
Also es zieht sich irgendwie so durch. Ja.
Zieht sich durch.
Die Kita kann nicht alles retten und die Schulen können auch nicht alles retten. Aber dafür gibt's ja eigentlich auch noch Eltern.
So ist es. Und wir brauchen einfach deutlich mehr Unterstützung und die Politik muss das endlich verstehen, dass Bildung eigentlich das wichtigste Gut in Deutschland ist und dass das leider gerade komplett hinten rüberfällt.
Absolut.
Ich glaube, damit können wir diese Folge guten Gewissens beenden, oder?
Ja.
Wunderbar. Ja, es war super spannend, sich mit dir auszutauschen. Danke, dass du da warst.
Gerne. Ich hoffe, dass alle anderen das auch spannend fanden.
Ganz sicher.
Danke, dass ich da sein durfte.
So, ab in die Sonne mit uns.
Ja, und damit kommen wir jetzt zum Ende dieser Podcast-Folge. An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen, vielen Dank an dich, Tina. Es ist ja auch nicht immer so selbstverständlich, dass man in der Öffentlichkeit so offen redet, auch wenn man immer anonym ist und so weiter. Aber trotzdem, ja, es ist einfach nach wie vor wahnsinnig wichtig, dass Dinge, die in solch wichtigen Institutionen passieren, nach außen kommen, einfach um Dinge sichtbar zu machen und einfach zu zeigen, wo wirklich die Probleme liegen, eben weil diese Berufe ja so wenig Anerkennung haben und dabei eigentlich so wichtig sind. Also wenn wir überlegen, dass in den Kitas und in den Grundschulen die Grundsteine gelegt werden für das, worauf Kinder eigentlich ihr Leben lang aufbauen. Und wenn man dann auf der anderen Seite überlegt, welche große Baustellen es sowohl in Kita als auch in Grundschule gibt, da kann man wirklich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und hoffen, dass endlich aufgewacht wird und dass endlich erkannt wird, welche Bedeutung diese Institutionen haben und wie wichtig es ist, dass gerade in diesen beiden Fällen einfach gefühlt alles funktioniert. Ja. In diesem Sinne, ich verabschiede mich in eine kleine Sommerpause. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann die nächste Folge kommen wird. Ich halte euch natürlich auf meinem Instagram-Kanal auf dem Laufenden. Ansonsten abonniert die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn die nächste Folge kommt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass nach wie vor immer noch so viele von euch regelmäßig reinhören. Ja, und wünsche euch jetzt aber erstmal ganz, ganz tolle Sommerferien. Erholt euch, lasst die Schule mal Schule sein, egal was im nächsten Schuljahr ansteht. Die Sommerferien sind so eine wichtige Zeit, um einfach mal durchzuatmen. Und in diesem Sinne, das tue ich jetzt auch. Kopf frei kriegen und wir werden dann in ein paar Wochen wieder mit ganz frischer Energie sowohl hier als auch in der Schule starten. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße an alle.